Ein Kind kommt zur Lehrkraft, hat sein Matheheft in der Hand, eine ganze Seite vollgerechnet. Die Lehrkraft schaut drauf und sieht sofort, ja, ein paar Ergebnisse sind nicht richtig. Dann sagt sie wahrscheinlich den Satz, den fast jede Lehrkraft regelmäßig sagt, nämlich: kontrolliert doch noch einmal. Das Kind geht zurück zu seinem Platz, es schaut kurz auf die Seite, blättert vielleicht noch einmal um, kommt nach wenigen Sekunden wieder und sagt: ich finde nichts oder ich habe korrigiert.
Und in diesem Moment denkt die Lehrkraft: du hast doch überhaupt nicht richtig kontrolliert.
Genau. Und vielleicht hat das Kind tatsächlich getan, was es unter kontrollieren versteht. Es hat noch einmal auf das Blatt geschaut, es hat nur keine Ahnung, wonach es tatsächlich suchen soll, wie es dabei vorgehen kann oder woran es einen Fehler erkennen würde.
Dann liegt das Problem möglicherweise gar nicht darin, dass ein Kind nicht kontrollieren will. Vielleicht haben wir mit unserem Satz nur eine Erwartung formuliert, aber noch keinen Arbeitsauftrag gegeben.
Und genau darum geht es heute. Warum kontrollieren noch einmal häufig nicht funktioniert, weshalb manche Kinder ihre Fehler trotz einer Strategie nicht selbst finden können und wie wir kontrollieren im Unterricht tatsächlich aufbauen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Jessica.
Und ich bin Steffen. Also, heute reden wir über einen, ja, eigentlich sehr kleinen Satz, hinter dem sich ein ziemlich großes Unterrichtsthema verbirgt, oder?
Ja, weil kontrollieren noch einmal klingt zunächst vollkommen, ja, eindeutig für uns. Wir Erwachsenen hören darin schon eine ganze Handlung. Also schau dir deine Lösung an, vergleiche sie mit dem Auftrag vielleicht, prüfe kritische Stellen, nutze vielleicht einen anderen Lösungsweg und verbessere, wenn etwas nicht stimmt.
Okay, aber mit kontrollier doch mal haben wir das eigentlich alles gar nicht gesagt.
Ja, und wir sagen lediglich kontrollieren und erwarten, dass das Kind die passende Strategie selbst ergänzt.
Ich finde, damit ist dieser Satz so ein bisschen verwandt mit diesen ganzen anderen Klassikern, wie was wir in den letzten Folgen hatten, dieses konzentrier dich, arbeite sorgfältiger, denk nochmal nach, organisier dich besser.
Ja, sind alles berechtigte Erwartungen, aber es sind noch keine, ja, ausführbaren Handlungen. Ein Kind weiß dadurch, was uns vielleicht am Ergebnis nicht gefällt. Es weiß aber lange nicht unbedingt, was es, ja, anders machen sollte.
Okay, also ich würde sagen, die Kernthese von dieser Folge heißt: kontrollieren ist keine Aufforderung. Also kontrollieren, ja, würde ich sagen, ist eher eine Methode, die wahrscheinlich auch, wenn ich dich richtig kenne, gelernt werden muss.
Schauen wir uns zuerst an, was in dem Wort ja kontrollieren alles steckt. Ein Kind muss mindestens 4 Fragen beantworten können. Zuerst: was genau soll ich prüfen? Wie kann ich es prüfen? Woran erkenne ich, ob es stimmt? Und was mache ich, wenn ich eine Abweichung finde?
Okay, kommt nicht noch eine 5. Frage dazu? Also wie kann ich zeigen, dass ich kontrolliert habe? Weil sonst sehen wir ja am Ende, ja, einfach nur die Haken auf dem Blatt, aber wissen gar nicht, was tatsächlich irgendwie passiert ist.
Ja, richtig. Und wir verstecken diese ganze Handlungskette in einem winzigen, einzigen Wort irgendwie. Das erklärt auch, warum das erneute Anschauen so wenig bringt. Wenn ein Kind eine Aufgabe beim ersten Mal auf eine bestimmte Weise gelesen oder verstanden hat, tut es das beim zweiten Blick häufig auch genauso. Und nehmen wir eine Rechnung. Ein Kind liest 13 minus 5 versehentlich als Plusaufgabe und schreibt 18. Wenn es dieselbe Aufgabe einfach noch einmal anschaut, sieht es möglicherweise wieder die Plusaufgabe, die vorher auch schon gesehen worden ist.
Ja, oder es hat einfach nicht nur das Zeichen übersehen, sondern ja, vielleicht tatsächlich irgendwie so eine falsche Vorstellung von der Operation. Dann würde das Ganze ja angucken, aber ja weiterhin keinen Fehler sehen.
Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Und beim Schreiben passiert etwas Ähnliches. Also ein Kind schreibt dann mit einem N zum Beispiel: spielen wir. Beim erneuten Lesen ergänzt das Gehirn möglicherweise automatisch das zweite N. Das Kind liest innerlich dann mit Doppel-N, obwohl auf dem Papier ein dann mit einem N steht zum Beispiel.
Okay, also die Kinder übersehen dann beim, in Anführungsstrichen, Kontrollieren nicht absichtlich die Fehler, sondern in dem Falle würde das Gehirn gewissermaßen die beabsichtigte Schreibweise einfach lesen.
Mhm. Ja, deswegen ist auch der Unterschied so wichtig. Also noch einmal ansehen ist keine Kontrollstrategie. Eine Kontrolle braucht ein Kriterium und ein Verfahren. Also das Kind muss wissen, worauf es seine Aufmerksamkeit richtet und welche Handlung ihm neue Informationen über die eigene Lösung liefert.
Mhm. Jetzt gibt es aber eine Erwartung, die wir vielleicht mal, ja, ich sag mal, offen ansprechen sollten. Wenn wir sagen, kontrollieren nochmal, meinen wir ja meistens gar nicht nur, prüf deine Arbeit. Eigentlich, so würde ich das zumindest meinen, sagen wir doch, finde den Fehler, den ich bereits gesehen habe.
Ja, das stimmt. Also und dadurch machen wir aus Kontrolle schnell ein etwas merkwürdiges Suchspiel. Also die Lehrkraft kennt die gesuchte Stelle, das Kind kennt sie nicht und soll so lange zurückgeschickt werden, bis es herausfindet, was die Lehrkraft meint.
Mhm.
Skurril.
Ja, okay, das Kind würde dann wahrscheinlich wiederkommen. Dann sagt die Lehrkraft, ja, da ist aber noch was. Dann geht es nochmal zurück, verändert vielleicht nochmal irgendeine Stelle, schaut anschließend in das Gesicht, ob es richtig ist. Also ich glaube, ja, Lehrkräfte benutzen den Satz deshalb so oft, weil dahinter zunächst so eine pädagogische Absicht, glaube ich, steckt. Also ich glaube, ja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen und ich würde es deswegen tun, um den Fehler nicht direkt zu markieren. Oder so die Lösung vorsagen. Das hatten wir ja auch die letzten Folgen gesprochen, dass man nicht dazu neigen sollte, den Kindern die Lösung zu sagen. Das Kind soll ja eigentlich erstmal selbsttätig werden. Ich würde sagen, problematisch wird es dann, wenn wir diese Selbstständigkeit mit Alleinlassen verwechseln und einfach voraussetzen, dass das Kind den gesuchten Fehler bereits erkennen kann.
Naja, die Situation ist halt problematisch, weil das Kind kontrolliert dann nicht mehr seine Arbeit anhand eines fachlichen Kriteriums. Es versucht, die Reaktion der Lehrkraft zu lesen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also ein Kind kann sinnvoll kontrolliert haben und trotzdem keinen Fehler finden. Und Kontrolle beschreibt zunächst den Prozess. Fehlerfreiheit beschreibt das Ergebnis, das finale Ergebnis. Und beides hängt zusammen, ist aber nicht identisch.
Okay, aber dann lass uns mal die Begriffe sauber trennen.
Beim Kontrollieren prüfe ich eine Lösung anhand eines Kriteriums. Und beim Korrigieren verbessere ich einen Fehler, den ich erkannt habe oder auf den ich hingewiesen wurde. Beim Überarbeiten entwickle ich eine Lösung oder einen Text weiter. Ich mache ihn zum Beispiel verständlicher, genauer oder sprachlich treffender zum Beispiel.
Also ein Kind kann die markierte Stelle richtig korrigieren, ohne den Fehler überhaupt selbst gefunden zu haben. Und ein fehlerfreier Text kann trotzdem noch überarbeitet werden.
Ja, und wenn wir nur auf das saubere Endprodukt schauen, erkennen wir diese Unterschiede nicht wirklich. Also für die Lernbegleitung ist aber entscheidend, welchen Teil des Prozesses das Kind schon selbstständig bewältigen konnte. Kann es ein Kriterium anwenden? Kann es eine Abweichung erkennen? Kann es die Ursache vielleicht erklären? Kann es nur den Fehler anschließend verbessern? Kann er den Fehler erklären, die Verbesserung auch erklären und sachlich, fachlich, korrekt irgendwie begründen? Das sind unterschiedliche Leistungen.
Okay, also ich glaube, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Du wirst jetzt gleich sagen, wir müssen dem Kind nur die richtige Kontrollstrategie mit an die Hand geben. Wir müssen das mit ihm trainieren. Dann kann es seinen Fehler selber finden. Aber ich vermute, so einfach wird es nicht sein, oder?
Nee, leider nicht. Also ein Kind kann nur das selbstständig kontrollieren, was es fachlich bereits beurteilen kann. Und das ist halt der Punkt. Wenn ein Kind nicht verstanden hat, was Subtraktion bedeutet, kann es denselben Denkfehler in der Ausgangsaufgabe und in der Probe wiederholen. Wenn es nicht weiß, dass ein Nomen großgeschrieben wird, kann es dieses Merkmal im eigenen Text auch nicht zuverlässig prüfen. Und wenn es einen mehrteiligen Arbeitsauftrag noch sprachlich nicht verstanden hat, dann hilft auch ein Kontrollhaken auch nicht wirklich weiter.
Also dann fehlt nicht unbedingt die Sorgfalt bei den Kindern, es fehlt einfach die fachliche Grundlage für die Kontrolle.
Ja, Selbstkontrolle ist kein Ersatz für Unterricht, Erklärung oder Rückmeldung. Sie setzt einfach Wissen voraus. Das ist auch diagnostisch wichtig. Wenn ein Kind nach einem klaren Kontrollauftrag weiterhin keinen Fehler findet, sollten wir nicht automatisch denken, ja, es hat wieder nicht richtig geschaut oder war zu faul zum Nachrechnen. Wir müssen unterscheiden. Hat das Kind die Strategie gar nicht angewendet? Hat es die Strategie angewendet, aber noch nicht sicher beherrscht? Oder fehlt eben das fachliche Wissen, um die Abweichung zu erkennen?
Okay, also je nachdem müsste dann meine Reaktion anders aussehen.
Ja, definitiv. Und im ersten Fall erinnere ich an die vereinbarte Strategie. Im zweiten Fall führe ich die Kontrolle noch einmal gemeinsam durch. Im dritten Fall kontrolliere ich nicht weiter mit dem Kind, sondern gehe zurück zum fachlichen Verständnis. Und vielleicht lasse ich mir den Rechenweg erklären. Vielleicht arbeite ich noch einmal mit dem Material. Vielleicht kläre ich das sprachliche Kriterium. Oder ich gebe eine direkte Rückmeldung, weil das Kind den Fehler auf seinen aktuellen Lernstand noch nicht selbst finden kann. Es kann es nicht. Also wir müssen das unbedingt an der Stelle von wollen und können trennen.
Okay, aber das würde auch die, die Situation so ein bisschen entlasten, weil ja im Endeffekt das Kind muss ja nicht zum fünften Mal auf dieselbe Seite schauen und so tun, als könnte es da noch irgendwie was entdecken. Was es einfach fachlich noch gar nicht verstanden hat.
Und wir nutzen Kontrolle dann nicht als Ausweichbewegung, um kleine Rückmeldungen geben zu müssen. Manchmal ist die professionelle Reaktion eben nicht, finde es selbst. Manchmal ist sie, ich sehe, wo dein Denken gerade abbiegt. Lass uns das gemeinsam vielleicht anschauen.
Was sagt die Forschung dazu?
Hinter diesem Alltagsthema steckt ein großer Forschungsbereich tatsächlich. Metakognition und selbstreguliertes Lernen, das ist eins von den Themen, die wir wirklich ganz oft besprechen.
Okay, aber ich finde, Metakognition klingt erstmal kompliziert. Wenn ich mich recht erinnere, geht es darum, im Kern das eigene Denken und Lernen wahrzunehmen und zu steuern, oder?
Ja, genau. Also es geht darum, ein Vorgehen zu planen, zum Beispiel während der Arbeit beobachten, ob es funktioniert und anschließend auszuwerten, ob das Ziel wirklich erreicht wurde, zum Beispiel. Kontrollieren gehört vor allem zu diesem Beobachten und Auswerten. Die Forschung zeigt dabei nicht, dass wir Kinder einfach häufiger zur Selbstständigkeit auffordern sollten. Sie zeigt wirklich viel mehr, dass solche Strategien ausdrücklich gelehrt werden müssen. Also die Education Endowment Foundation, die fasst nochmal den Forschungsstand so zusammen. Metakognitive Strategien sollten erklärt, von der Lehrkraft modelliert, gemeinsam angewendet und zunächst durch geeignete Hilfen gestützt werden. Diese Hilfen werden schrittweise abgebaut, wenn die Kinder die Strategie wirklich selbst übernehmen können.
Du hattest, glaube ich, neulich auch mal gesagt, dass Rückmeldung da ein wichtiger Bestandteil von ist, oder?
Ja, genau. Also auch in der Forschung wird Rückmeldung als ein zentraler Bestandteil selbstregulierten Lernens wahrgenommen und beschrieben. Also Lernende vergleichen ihren aktuellen Stand mit einem Ziel oder mit einem Kriterium und passen ihr Vorgehen an. Und genau genommen erzeugt eine gute Kontrolle, also eine Form innerer Rückmeldung. Passt das, was ich getan habe, zu dem, was herausgekommen ist oder herauskommen sollte?
Und da wären wir dann wahrscheinlich wieder bei dieser Teacher Clarity, was wir mal besprochen hatten, dass die Arbeitsaufträge möglichst klar und verständlich für die Kinder formuliert sein müssen.
Genau, also da sind wir auch wieder bei Hattie. Dafür braucht das Kind ein verständliches Ziel, ein bekanntes Kriterium und ein Verfahren, mit dem wirklich es beides vergleichen kann. Fehlt einer dieser Teile, bleibt die Aufforderung zur Kontrolle einfach leer. Diese Strategie sollten nicht nur in einer allgemeinen Methodenstunde vorkommen. Also Lernen bleibt schnell folgenlos, wenn die Strategien nicht an echten fachlichen Aufgaben angewendet werden. Ein Kind lernt kontrollieren, nicht abstrakt. Es lernt, wie man eine Additionsaufgabe prüft, wie man Satzanfänge untersucht oder wie man einen mehrteiligen Arbeitsauftrag mit dem eigenen Ergebnis abgleicht. Auch eine Meta-Analyse von Charlotte Dignat zum Beispiel zeigt, dass selbstreguliertes Lernen bereits im Grundschulalter wirksam gefördert werden kann. Kinder sind dafür also nicht zu jung, wie man öfters mal vielleicht hören kann in der Grundschule. Aber die Strategien müssen natürlich altersangemessen, fachlich angebettet und konkret ja angeleitet sein. Das ist wichtig.
Ich finde, das Ganze widerspricht aber so ein bisschen der Vorstellung, dass Selbstständigkeit dann entsteht, wenn sich die Lehrkraft möglichst schnell zurückzieht.
Ja, also eine vorübergehende Unterstützung ist nicht das Gegenteil von Selbstständigkeit. Also sie kann ihre Voraussetzung sein, zum Beispiel. Und entscheidend ist, dass die Hilfe eine Strategie sichtbar macht und anschließend tatsächlich zurückgenommen wird. Wenn ich jeden Schritt dauerhaft vorsage, entsteht Abhängigkeit. Wenn ich aber nie zeige, wie die Handlung funktioniert, bleibt ja sei selbstständig nur eine Forderung am Ende.
Das heißt, der Satz "kontrollier nochmal" ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir eine Erwartungshaltung haben, wo wir noch keinen ritualisierten Ablauf zum Beispiel dahinter gelegt haben. Also wenn die Kinder wissen, was mit kontrollieren nochmal gemeint ist und dann ja entsprechend dieses Ritual befolgen, dann kann das eine hilfreiche Unterstützung sein.
Ja, ein solcher Kontrollauftrag beantwortet im Grunde drei Fragen. Also was soll ich prüfen? Wie soll ich es prüfen? Woran erkenne ich, ob es passt oder nicht? Und wenn die Strategie neu ist, kommt vielleicht eine vierte Frage dazu. Wie mache ich meine Kontrolle sichtbar?
Wollen wir da uns ein Beispiel mal angucken?
Ja, nicht kontrolliere die ganze Seite, sondern vielleicht prüfe bei diesen drei Aufgaben das Ergebnis mit der Umkehraufgabe. Schreibe die Probe daneben und nicht zum Beispiel, um ein weiteres Beispiel zu nehmen, lies deinen Text nur einmal, sondern kreise in diesen vier Zeilen jeden Satzanfang ein. Prüfe, ob der erste Buchstabe groß geschrieben ist. Und ja, wir sagen nicht, hast du alles geprüft, hast du alles gemacht, sondern geh die drei Teile des Arbeitsauftrags nacheinander nochmal durch, zeige, wo du jeden Teil erledigt hast und setz da überall ein Häkchen.
Okay, aber damit bekommt das Kind nicht nur gesagt, dass es etwas kontrollieren soll, es erhält ja so eine Art Gegenstand oder Handlung und ein Kriterium.
Ja, genau. Und der Kontrollauftrag muss zum Lernstand passen. Also je jünger, je unerfahrener die Kinder sind, desto enger sollte er zunächst auch sein.
Aber wenn ich alles so genau vorgebe, nehme ich dem Kind nicht die Selbstständigkeit dann ab?
Am Anfang nehme ich ihm eine Entscheidung ab, die es noch nicht wirklich sinnvoll treffen könnte. Also gleichzeitig zeige ich ihm aber eine Strategie, die es später selbst auswählen sollte oder könnte. Das Ziel ist nicht, dauerhaft jede Kontrolle vorzuschreiben. Der Weg führt von nutze jetzt diese Strategie über welche von den zwei Strategien passt besser bis zu wie kannst du selbst prüfen, ob deine Lösung stimmt. Selbstständigkeit zeigt sich nicht darin, dass ein Kind ohne jede Hilfe auf ein Blatt schaut. Sie zeigt sich darin, dass es wirklich zunehmend selbst eine passende Strategie auswählt, anwendet und aus dem Ergebnis Konsequenzen zieht.
Lass uns das nochmal an Fächern konkret machen. Also in Mathematik wird häufig von der Probe gesprochen. Reicht es als Kontrollstrategie? Also macht diese Gegenprobe?
Also die Probe kann eine gute Strategie sein, aber auch macht die Probe ist nur dann ein brauchbarer Auftrag, wenn wirklich das Kind weiß, welche Probe zur Aufgabe wirklich passt und was das Ergebnis bedeutet. Kontrollstrategien in Mathematik können auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich ansetzen. Der erst, ja, die erste Ebene ist die Plausibilität, also kann mein Ergebnis überhaupt ungefähr hinkommen. Ein Kind rechnet 8 minus 3, dann kann es vor der genauen Kontrolle fragen, muss das Ergebnis größer oder kleiner sein als die 8?
Hm.
Oder bei, weiß ich nicht, 47 plus 32, kann es 709 irgendwie sein? Ist mein Ergebnis irgendwie sinnvoll an der Stelle? Schon eine grobe Vorstellung von der Größenordnung zeigt, dass etwas nicht passt. Zum Beispiel.
Also gut,
das ist aber schon eine Strategie.
Ja, aber diese Plausibilitätsprüfung findet ja eher dann wirklich diese größeren Fehler. Wenn das Kind jetzt 78 oder 79 geschrieben hat, wären ja beide ungefähr in der gleichen Größenordnung. Da würde man den Fehler ja nicht mitfinden.
Nee, das stimmt. Aber also Plausibilität ist sozusagen ein erstes Netz, aber noch kein Beweis. Also eine zweite Strategie ist dann die Umkehraufgabe. Also 8 minus 3 gleich 5, wird 5 plus 3 gleich 8, dann, also, aber die Kinder müssen verstehen, warum das eine Kontrolle ist. Sie dürfen nicht einfach irgendeine Plusaufgabe daneben schreiben, zum Beispiel. Denen muss klar sein, da sind viel mehr Kompetenzen drin als gedacht, weil die müssen wissen, okay, was ist eine Umkehraufgabe, was beinhaltet, wozu hilft sie mir und so weiter und so fort. Also einfach nur zu sagen, rechne die Umkehraufgabe, ist vielleicht auch noch nicht genug.
Hm.
Eine dritte Strategie ist, ja, einen anderen Lösungsweg oder eine andere Darstellung zu nutzen, zum Beispiel ein Kind hat also, nehmen wir mal 7 plus 6 im Kopf gerechnet und zeigt die Aufgaben anschließend im 20er-Feld. Oder es prüft eine Malaufgabe mit einer Punkteanordnung, mit einer Zeichnung oder. Das sind die Strategien.
Aber warum sind diese anderen Wege, also sind die hilfreicher, als wenn man dieselbe Rechnung nochmal rechnet?
Weil die zweite Bearbeitung möglichst neue Informationen liefern sollte. Also wenn ich exakt denselben Weg wiederhole, kann ich denselben Flüchtigkeitsfehler irgendwie oder dieselbe Fehlvorstellung wiederholen. Eine andere Darstellung macht andere Beziehungen sichtbar. Aber auch hier gilt unsere Grenzen. Ja, ein anderer Weg garantiert lange nicht eine richtige Kontrolle. Wenn das Grundverständnis fehlt, kann ein Kind verschiedene Darstellungen im Sinne derselben Fehlvorstellung einfach deuten.
Hm. Dann muss ich als Lehrkraft irgendwann aus dieser Kontrollschleife raus.
Unbedingt. Also unbedingt, wenn die Probe nicht verstanden wird oder mehrere Kontrollversuche nicht weiterführen, brauche ich ein diagnostisches Gespräch. Also erklär mir, wie du gerechnet hast. Das liefert häufig mehr Informationen als ein weiteres Säckchen zum Beispiel. Und für Klasse 1 und 2 können konkrete Kontrollaufträge zum Beispiel so lauten: Lege die Aufgabe mit Plättchen nach. Zeige den Rechenweg im 20er-Feld. Prüfe, ob dein Ergebnis beim Minusrechnen kleiner geworden ist. Nutze die Umkehraufgabe. Vergleich dein Ergebnis mit einer passenden Nachbaraufgabe. Schätze zuerst und rechne nach. Rechne genau. Also so ähnlich.
Hm. Okay, und sagen wir mal, für Kinder, die noch nicht sicher lesen, könnte der Weg durch feste Symbole dann zum Beispiel dargestellt werden? Also ja, jetzt also, zum Beispiel in der ersten oder zweiten Klasse?
Ja, also ich arbeite sehr viel in der ersten und in der zweiten Klasse mit Piktogrammen. Ein Rückwärtspfeil zum Beispiel kann für die Umkehraufgabe stehen, ein Punktefeld für die Darstellung, ein Auge für die Plausibilitätsprüfung. Aber ein Piktogramm erklärt die Handlung ja nicht von selbst. Also es erinnert nur an eine Strategie, die vielleicht vorher gemeinsam gelernt wurde.
Hm. Wie würde da so eine Modellierung konkret klingen?
Ich könnte absichtlich eine Rechnung an die Tafel schreiben. Nehmen wir mal 14 minus 6 gleich 9. Und dann denke ich laut. Ich möchte prüfen, ob mein Ergebnis stimmt. Ich modelliere also mit den Kindern. Zuerst frage ich, kann 9 ungefähr passen? Ja, 9 ist kleiner als 14. Passt zu einer Minusrechnung. Aber damit weiß ich noch nicht, ob es genau stimmt. Also deshalb nutze ich jetzt die Umkehraufgabe. Wenn 14 minus 6 gleich 9 wäre, müsste 9 plus 6 wieder 14 ergeben. 9 plus 6 ist aber 15. Meine Probe passt also nicht zur Ausgangsaufgabe. Und jetzt rechne ich 14 minus 6 mit dem 20er Feld einfach neu.
Okay, also die Kinder sehen dabei nicht nur die fertige Probe, sondern du zeigst ihnen auch so ein bisschen, warum du die Strategie auswählst.
Ja, ich habe auch die ganze Handlungskette mit den Kindern einmal modelliert. Mhm.
Und wie du dann das Ergebnis im Endeffekt am Ende deutest und was du dann da tust
anschließend. Ja, lautes Denken macht die unsichtbaren Entscheidungen sichtbar. Also wir sollten dabei ruhig zeigen, dass eine Kontrolle zu Unsicherheit führen kann. Meine beiden Wege passen nicht zusammen. Ich brauche jetzt Material oder Hilfe. Auch das ist eine konkrete, eine wichtige Reaktion.
Hm. Gut, das ist jetzt Mathe. Angenommen, wir sind jetzt bei Deutsch. Da gibt es ja dann diesen Klassiker, weiß nicht, lies den Text nochmal. Warum ist es so anspruchsvoll für die Kinder?
Ja, weil ein Text echt viele Merkmale gleichzeitig enthält. Also Inhalte, Verständlichkeit, Satzaufbau, Satzanfänge, Satzzeichen, Wortgrenzen, Rechtschreibung. Wenn ein Kind all das gleichzeitig prüfen soll, richtet es seine Aufmerksamkeit oft auf nichts davon gezielt. Also eine lange Checkliste löst dieses Problem nicht automatisch. Sie kann die Überforderung sogar schriftlich festhalten, sogar würde ich behaupten.
Also dann lieber mehrere Durchgänge mit einem Fokus jeweils? Oder?
Ja, mit einem Schwerpunkt. Also ich nenne das gern mal den Lupenblick. Bei jedem Durchgang schaut das Kind durch eine gedankliche Lupe sozusagen. Mhm. Der erste Auftrag könnte lauten, kreise alle Satzanfänge ein, sind die ersten Buchstaben groß geschrieben. Danach, fahre mit dem Finger bis zum Ende des Satzes, steht dort ein Punkt an Satzzeichen. In einem weiteren Durchgang zum Beispiel, lies nur unsere Lernwörter, nutze bei einem unsicheren Wort die vereinbarte Rechtschreibstrategie. Und später vielleicht noch, lies deinen Text halblaut, fehlt ein Wort, ist jeder Satz irgendwie verständlich. Hm. Also Stück für Stück.
Also das Letzte ist dann schon eher überarbeiten als die reine Fehlerkontrolle.
Ja, also und diese Unterscheidung können wir auch mit den Kindern besprechen. Also beim Prüfen der Satzanfänge kontrolliere ich ein klar definiertes Merkmal. Wenn ich überlege, ob mein Satz verständlich oder mein Text spannend ist, überarbeite ich. Und für Schreibanfänger müssen die Kriterien besonders sorgfältig ausgewählt werden. Ein Kind, das gerade erst lautgetreu schreibt, kennt seinen Text ja noch nicht richtig an sämtlichen orthografischen Normen irgendwie messen. Mhm. Logisch.
Aber welche Kriterien wären am Anfang dann realistisch?
Zum Beispiel habe ich zu jedem gesprochenen Wort etwas geschrieben. Oder sind zwischen den Wörtern Abstände? Beginnt mein Satz mit einem großen Buchstaben und steht am Ende vielleicht ein Punkt? Oder beim bereits eingeführten Laut, höre ich diesen Laut in meinem Wort und habe ich ihn aufgeschrieben? Markieren vielleicht noch. Oder hier können bekannte Piktogramme helfen, zum Beispiel ein Ohr für genaues Sprechen, für Hören, ein Finger für die Wortabstände, ein großer Buchstabe für Satzanfang und ein Punkt für Satzende zum Beispiel. Ich nutze ganz gern die Stempeln zum Beispiel von der Frechstrategie für die Rechtschreibung zum Beispiel. Und ansonsten ist im Unterricht alles mit Piktogrammen wie Finger oder mit Ohren, mit Augen und so weiter so gekennzeichnet, dass die Kinder wissen, worauf es ankommt.
Mhm. Und was hältst du von diesem Hinweis, wenn jetzt die Lehrkraft sagt, in deinem Text sind nur drei Fehler?
Naja, er begrenzt schon die Suche, kann aber auch zu einem Ratespiel dann führen. Also manche Kinder verändern dann 3 beliebige Stellen und beobachten, ob die Lehrkraft zufrieden ist oder nicht. Finde ich gar nicht hilfreich. Also hilfreicher ist häufig eine gestufte Rückmeldung. Also zuerst nenne ich nur das Kriterium für die Satzanfänge zum Beispiel. Wenn das noch zu offen ist, grenze ich den Bereich an. Zum Beispiel in diesen 3 Zeilen stimmt ein Satzanfang noch nicht. Wenn das Kind den Fehler auf seinem Lernstand noch nicht erkennen kann, markiere oder bespreche ich die Stelle dann direkt mit dem Kind.
Also wird die Hilfe nicht unbedingt danach bemessen, wie selbstständig das Kind wirken soll, sondern eher danach, ja, welcher nächste Schritt für sein Lernen am sinnvollsten ist.
Ja, so viel Eigenaktivität wie möglich, aber so viel fachliche Unterstützung wie nötig. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Du hattest vorhin noch mal so einen Satz gesagt, den würde ich gerne auch noch mal angucken. Hast du wirklich alles gemacht? Also ich denke mal, das kommt wahrscheinlich dann bei Aufgaben, wo ja vermutlich so mehrere Arbeitsaufträge drin stecken. Das Kind sagt dann ja, aber als Lehrkraft sieht man eigentlich schon, dass trotzdem die Hälfte fehlt von dem, was in der Aufgabe gefordert wurde. Wie geht man da vor?
Ja, hier muss keine Täuschungsabsicht oder Faulsein irgendwie dahinter stecken. Das Kind hat vielleicht einen Teil erledigt und dadurch das Gefühl, fertig zu sein. Und es kann den Auftrag noch nicht systematisch mit seinem Ergebnis zum Beispiel abgleichen. Also nehmen wir den Auftrag, lies den Text, unterstreiche alle Nomen und schreibe 5 davon mit Artikel in dein Heft. So. Darin stecken 3 Handlungen. Lesen, unterstreichen, abschreiben.
Ein Kind unterstreicht die Nomen und meldet sich fertig. Vielleicht ist die beste Freundin oder der beste Freund auch schon fertig. Und wenn ich jetzt einfach fragen würde, hast du alles gemacht? Dann prüft das wahrscheinlich eher das Gefühl als den Auftrag.
Ja, deshalb ist die bessere Frage meiner Meinung nach wirklich, woran erkennst du, dass du fertig bist? Dann gehen wir die Teilaufträge nacheinander durch. Was verlangt Schritt 1? Wo sieht man, dass du ihn erledigt hast? Was verlangt Schritt 2? Was müsste jetzt noch in deinem Heft stehen? Und so weiter und so fort.
Das ist dann wahrscheinlich besonders relevant für Kinder, die noch nicht so sicher sinnerfassend lesen können. Oder die Schwierigkeiten haben, sich mehrere Arbeitsaufträge zu merken und dann zu befolgen.
Ja, die sind aber nicht nur bei den Kleinen wie relevant. Also es gibt viele Strategien, auch bei den Großen, wie man sicherstellen kann, dass sie keine Aufträge verpassen. Also bei den Großen kann man sie einfach die Operatoren in der Aufgabenstellung unterstreichen lassen. Das ist das A und O. Und habe ich 3 Verben, habe ich einfach 3 Aufträge. Und am Ende muss mit Eckchen geprüft werden, dass diese 3 Aufträge erfüllt worden sind. Das ist Fakt. Mehrteilige Aufträge, die sollten deshalb schon bei der Präsentation sichtbar gegliedert werden. Also kurze Schritte, bekannte Symbole, eine klare Reihenfolge, immer wiederkehrend, irgendwie immer wieder besprechen. Die Kontrolle beginnt nicht erst am Ende. Ein gut strukturierter Auftrag macht spätere Selbstkontrolle überhaupt erst möglich.
Das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen zu dieser Clarity. Also der Arbeitsauftrag muss klar sein. Und du sagst jetzt nochmal, Kontrolle kann auch daran scheitern, weil bereits der ursprüngliche Auftrag nicht kontrollierbar formuliert war.
Genau, es ist wie das Ziel, das wir uns am Anfang der Stunde setzen, und das ist bei den Hospi genauso. Das muss abrechenbar sein, das muss kontrollierbar sein. Ich muss genau prüfen können. Es muss klar sein, welche Kriterien festgelegt worden sind, damit ich prüfen kann, ob ich am Ziel bin oder nicht. Und wenn der Auftrag sprachlich dicht nur einmal mündlich genannt und vielleicht ja anschließend nicht mehr sichtbar ist, kann ein Kind sein Ergebnis kaum damit vergleichen. Dann ist, hast du alles gemacht, keine faire Kontrollfrage. Das Kind kann nur verlieren.
Also ich habe ja jetzt mehrmals auch nochmal so ein bisschen auf diese Selbstständigkeit immer abgezielt und gefragt, wenn wir das machen, nehmen wir dem Kind nicht die Selbstständigkeit. Wir haben ja jetzt so unterschiedliche Einzelstrategien besprochen. Also was kann man dann machen, wie kann man das prüfen und Umkehraufgabe und Sachen modellieren. Wie wird jetzt aus diesen Einzelstrategien eine Fähigkeit, die Kinder dann tatsächlich doch zunehmend selbstständig einsetzen können, ohne dass wir Hinweise geben müssen?
Na, im Grunde gibt es 5 Schritte, die dem Aufbau dienen. Also erstens wäre wirklich die Strategie zu erklären und ihren Zweck auch zu klären mit den Kindern. Also die Kinder sollen nicht nur wissen, was sie tun, sondern auch, wozu es dient, warum sie das machen, warum es so wichtig ist, warum wir uns überhaupt die Mühe machen.
Okay, also warum kreise ich die Anfangssilben oder Buchstaben bei den Satzanfängen ein?
Ja, oder bei der Umkehraufgabe geht es nicht darum, eine zweite Rechnung zu produzieren. Ich möchte herausfinden, ob beide Aufgaben zueinander passen, zum Beispiel. Zweitens wäre vielleicht noch laut denkend vielleicht vormachen, also modellieren mit den Kindern. Ich mache meine Fragen, Entscheidungen und auch meine Unsicherheit hörbar für die Kinder. Die Kinder sehen nicht nur das Ergebnis, sondern den gedanklichen Weg, den ich vielleicht als Lehrkraft gegangen bin. Und dabei merken die auch selber, wenn die Lehrkraft auch schon überlegt und sich nicht sicher ist, dann nimmt das auch so ein bisschen die Hemmung und vielleicht auch die Angst davor, auch selbst unsicher zu sein, zum Beispiel, weil sie denken auch irgendwie, die Lehrkraft ist auch nicht fehlerfrei. Drittens wäre vielleicht noch gemeinsam kontrollieren. Also wir prüfen eine vorbereitete Lösung. Dabei sollte auch einmal eine richtige Lösung vorkommen, sonst lernen die Kinder, wenn kontrolliert wird, muss irgendwo auch ein Fehler versteckt sein. Das ist auch nicht so glücklich.
Also, okay, und dann gucken sie gar nicht, also sie überprüfen dann gar nicht unbedingt die Plausibilität der Rechnung, sondern sie sind auf der Lauer, um den Fehler als erstes zu entdecken.
Ja.
Und der Fokus ist dann einfach verschoben.
Ja, und wir wollen auch nicht, dass die Kinder mit der Prämisse reingehen, dass auf jeden Fall ein Fehler drin ist. Also das finde ich auch schade an der Stelle. Ja. Dann der vierte Schritt wäre vielleicht so eng angeleitet, selbst anwenden. Die Kinder erhalten dann dabei einen klaren Auftrag für wenige Aufgaben. Also prüfe diese 3 Ergebnisse mit der Umkehraufgabe und schreib die Probe daneben. Es ist ganz eng, ganz angeleitet, direkt anwendbar, wunderbar. Und der 5. Schritt wäre dann Strategien auswählen und begründen. Also wenn mehrere Verfahren bekannt sind, entscheiden die Kinder zunehmend selbst und selbstständig. Welche Strategie passt zu dieser Aufgabe? Woran erkennst du anschließend, ob deine Lösung stimmt oder stimmen kann? Warum entscheidest du dich für diese Strategie zum Beispiel? Das ist eine wichtige Frage noch.
Und ich denke mal, es geht darum, nicht unbedingt möglichst schnell bei Schritt 5 anzukommen.
Nee, also wir gehen weiter, wenn die Strategie verstanden und sicher geworden sind, aber nicht, weil eine bestimmte Anzahl von Tagen vergangen ist. Also es geht nicht um die Schnelligkeit. Es ist wie beim Schreiben, ich sage den Kindern jetzt 1. Klasse, es geht nicht um die Schnelligkeit, es geht um die Schönheit. Und bei den Strategien geht es genauso. Also je stabiler die sind, umso besser, dann können wir weitergehen und ansonsten warten wir. Und wir müssen die Strategie immer wieder im Fachunterricht aufgreifen. Einmal ist keinmal. Also wer einmal ein Kontrollplakat eingeführt hat zum Beispiel, das führt noch nicht zum selbstständigen Handeln. Also das muss immer wieder angewendet werden und modelliert und moderiert werden. Also es muss mehr passieren, einmal ist keinmal.
Okay, aber wie könnte jetzt so eine kleine Unterrichtssequenz aussehen, ohne dabei jetzt eine komplette Methodenwoche draus zu machen?
Ja, ich könnte an einem Tag 5 bis 10 Minuten nutzen, um eine Kontrollstrategie zu modellieren. Also am nächsten Tag prüfen wir gemeinsam eine richtige und eine falsche Lösung. Dann können wir abgleichen und vergleichen. Danach wenden die Kinder die Strategie auf wenigen eigene Aufgaben an und später erklären sie einem Partner nicht die Lösung, sondern ihren Kontrollweg. Und erst wenn das sicher funktioniert, wählen sie selbst zwischen mehreren bekannten Strategien.
Okay.
Weil wer erklären kann, der hat es verstanden.
Gut, aber das ist ja recht überschaubar und ist dann auch bewusst geplant immer von dir, wenn du das nutzt.
Ja, muss es. Also 5 gezielte Minuten können langfristig mehr verändern als 20 mittendrin völlig ungeplanten Aufforderungen am Tag irgendwie, die anfangen ranplatzen, weil ja aus der Not heraus sozusagen. Also besser planen, es lohnt sich im Nachgang.
Dann lass uns nochmal in die konkrete Situation gehen. Also das Kind kommt nach der Kontrolle erneut zu dir und sagt, ich finde nichts. Wie gehe ich dann oder wie würde man dann weiter vorgehen?
Ja, ich würde nicht sofort noch einmal denselben Satz sagen. Stattdessen kann ich 4 Dinge prüfen. Also erstens, war mein Kontrollauftrag konkret genug? Also wieder Selbstreflexion seitens der Lehrkraft irgendwie. Schau noch einmal, wäre keine ausreichende Hilfe. Prüfe bei Aufgabe 3 das Rechenzeichen. Nutze danach die Umkehraufgabe. Das ist wirklich eine ausführbare Handlung. Das können die Kinder verstehen. Und demnach handeln auch. Zweitens, kennt das Kind die verlangte Strategie? Wenn die Umkehraufgabe noch nicht sicher verstanden ist, kann ich sie nicht als selbstständige Kontrolle voraussetzen. Funktioniert nicht. Logisch, daran muss ich denken. Auch wieder, Lernvoraussetzungen der Kinder müssen vorher bekannt sein. Drittens, hat das Kind das fachliche Wissen, um die Abweichungen zu erkennen? Also und wenn nicht, braucht es eine Erklärung oder eine Rückmeldung. Anders wird es nicht funktionieren. Viertens vielleicht noch, ist eine weitere Selbstsuche in diesem Moment überhaupt lernwirksam? Also ist es wirklich effektiv, ja oder nein? Lernt das Kind noch was draus oder ist es nur noch am Ende deprimiert, dass es den Fehler nie findet? Also wenn das Kind bereits 2-mal ernsthaft geprüft hat, und zunehmend auch noch frustriert wird, ist ein weiterer Suchauftrag eigentlich selten sinnvoll, denke ich.
Okay, aber also mir fällt noch eine zweite Sache bei diesem Satz, hast du wirklich kontrolliert auf? Weil eigentlich kann man ja auf die Frage nur mit Ja oder Nein antworten. Also aufschlussreicher wäre es ja eigentlich, wenn man dann einfach nur sagen würde, zeig mir mal, wie du kontrolliert hast oder was du kontrolliert hast. Weil dann würdest du ja eigentlich sehen, weiß nicht, Strategie fehlt, Strategie ist bekannt, wurde aber falsch angewendet oder ja, das fachliche Fundament ist einfach nicht da.
Ja, daran kann ich meine nächste Rückmeldung anschließen. Also deine Probe und deine Ausgangsaufgabe passen nicht zusammen, erklär mir deinen Rechenweg. Oder du hast die Ersatzanfänge richtig geprüft und auch noch markiert. Der Fehler betrifft heute ein Merkmal, das wir noch nicht sicher gelernt haben. Ich zeige dir die Stelle zum Beispiel. Oder du hast die Satzanfänge geprüft, beziehungsweise du hast die Ersatzanfänge richtig markiert. Prüfe nochmal die passenden Regeln dazu. Und.
Dann hast du eigentlich auch so einen diagnostischen Teil mit drin. Also du siehst ja nicht nur richtig oder falsch, sondern eigentlich auch, wie das Kind prüft, woran es beim Denken möglicherweise scheitern. Also die Kontrolle dient nicht nur dazu, am Ende ein sauberes Blatt zu erzeugen, sie macht für dich auch das Denken sichtbar von den Kindern.
Ja, also ja, definitiv eigentlich. Also eine ausgeführte Kontrollstrategie gibt uns wirklich Einblick in das fachliche Verständnis. Und deshalb sollte uns der Weg oft mehr interessieren als das gesetzte Häkchen. Also, und das sage ich den Kindern auch. Und wenn ich Noten irgendwie geben muss, haben die Wege immer Punkte. Also der Weg und das Ergebnis kann falsch sein, ist mir völlig egal. Der Weg ist das Ziel. Immer irgendwie das A und O. Und das sagt viel aus.
Ich würde mit dir jetzt nochmal so eine Trennlinie gerne ziehen wollen, und zwar zwischen sinnvoller Kontrolle und Aktionismus. Also man kann ja aus so einer guten Idee eigentlich auch so ein relativ überproportioniertes Pflichtprogramm machen. Also, weiß nicht, jedes Kind kontrolliert jede Aufgabe, nutzt 4 Farben, setzt 5 Haken, lässt am Ende nochmal den Nachbarn unterschreiben. Wie setzt du das ein? Also, in welcher Dosierung?
Naja, es sollte wohl dosiert sein, damit Kontrolle wirklich nicht nur gründlich aussieht, sondern gedanklich gründlich ist. Ein paar Stolperfallen sollten wir deshalb dann wirklich vermeiden. Also die erste haben wir bereits jetzt genannt. Der Kontrollauftrag ist zu groß. Also zu viele Handlungen, Handlungskette zu lang. Ein kompletter Text mit 10 Kriterien überfordert einfach zu viele Kinder. Lieber weniger passende Kriterien und jeweils einen klaren Fokus sehen wir ganz wichtig. Eine zweite Stolperfalle wäre zum Beispiel, die Kontrolle wird nur bei falschen Lösungen verlangt. Warum? Warum kann ein Kind nicht begründen, warum sein Ergebnis jetzt richtig ist? Also dann wird sie zum Signal, die Lehrkraft weiß, dass irgendwo ein Fehler steckt. Warum? Sinnvoller ist, auch richtige Lösungen zu kontrollieren. Wir prüfen nicht, weil etwas falsch sein muss, sondern weil wir begründet wissen möchten, ob alles stimmt. Der Unterschied ist riesig.
Wäre dann diese Hakenproduktion auch so eine Stolperfalle, wenn man...
Jein. Also das Zeichen ersetzt die Handlung. Also ein Blatt voller Kontrollhäkchen belegt noch keine Kontrolle. Also ist ja nicht sicher, dass es kontrolliert worden ist. Jedes Symbol braucht eine eindeutige Funktion und lieber etwas Nachvollziehbares als ja 10 bedeutungslosen Häkchen irgendwie. Also da ist mir zum Beispiel lieber, es gibt noch mal eine Rechenprobe daneben zum Beispiel. Dann weiß ich, es wurde geprüft.
Und was hältst du eigentlich von Partnerkontrolle? Also wenn man jetzt einfach sagen würde, tauscht mal die Hefte und jeder kontrolliert 1-2 Aufgaben vom Partner?
Kann sinnvoll sein, aber nur mit einem klaren Kriterium und einer eingeübten Gesprächsform. Also ist ganz wichtig, dass die Kinder sich nicht untereinander völlig niedermachen zum Beispiel. Oder dass kein schlechtes Gefühl dadurch entsteht. Sonst schaut einfach ein zweites Kind genau ungezielt nochmal auf das Blatt wie das erste zum Beispiel und es verbessert direkt, ohne etwas zu erklären zum Beispiel.
Also dann würde man die Unklarheit, die man eigentlich bei einem Kind hätte, wenn das fachlich nicht so gefestigt ist, dann würde man das einfach nur ein anderes Kind weitergeben.
Ja, das zum einen oder das andere Kind korrigiert einfach wildrauf los und nimmt sich nicht die Zeit zu erklären, was daran falsch ist. Und dann muss man nochmal alles Mögliche nochmal irgendwie im Vorfeld nochmal durchchecken, welche Farbe, welche Stifte dürfen benutzt werden, darf überhaupt aufgeschrieben werden, ja oder nein, welche Wörter, welche Satzanfänge wollen wir benutzen, also es geht um Wertschätzung noch dazu und. Also Partnerkontrolle ist schon anspruchsvoll. Und Partnerkontrolle ersetzt auch keine Kontrollstrategie zum Beispiel. Also, und letztendlich die fünfte Stolperfalle wäre dann, dass die Kontrolle zur Restaufgabe wird. Also wenn wir am Ende sagen, wer fertig ist, kontrolliert noch einmal, bleibt dafür auch nur die letzte Minute. Also Kontrolle wirkt dann wie eine Zusatzbeschäftigung für schnelle Kinder zum Beispiel. Und dann ist die Frage, ob die Motivation auch noch da ist, um das wirklich irgendwie sinnvoll zu tun.
Also sagst du, dass Kontrolle Teil des Lernens sein sollte und die eine fest eingeplante Zeit braucht und nicht dieses, wir haben noch 5 Minuten und wer schon fertig ist, packt entweder leise zusammen oder kann nochmal seine Aufgaben kontrollieren.
Ja, zum Beispiel, also nach Aufgabe 6 stoppst du prüfst 2 Ergebnisse mit einer Kontrollstrategie und erst danach arbeitest du dann weiter. Und so liegt die Kontrolle nicht erst am Ende, wenn Aufmerksamkeit und Zeit schon bereits aufgebraucht sind, zum Beispiel, oder die Motivation oder Konzentration schon hin sind. Eine weitere Stolperfalle wäre noch irgendwie, wir würdigen nur ja, das fehlerfreie Ergebnis irgendwie. Dabei ist ein gefundener und sinnvoll verbesserter Fehler ein Zeichen dafür, dass Kontrolle auch wirklich funktioniert, dass es sinnvoll ist, dass es etwas Positives. Und mein Gott, es gibt tolle Fehler manchmal, also die kann ich wirklich im Unterricht feiern, wenn sie wirklich überlegt sind. Also es gibt Fehler, die sind schon mal echt gut und nennenswert und darüber sollte man reden. Also wir können uns nicht immer vorne hin tun und sagen, Fehler sind Helfer und dabei werden sie immer nur korrigiert und vertuscht. Darüber müssen wir reden. Also eine passende Rückmeldung wäre dann, ja, du hast bemerkt, dass deine Probe nicht aufgeht und anschließend einen anderen Weg genutzt. Das finde ich großartig. Und genau da hilft auch die Kontrolle beim Lernen. Und dann fühlen sich die Kinder lernwirksam.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer aus der Folge jetzt, sag ich mal, einen Impuls mitnehmen sollten, möchten, was wäre das?
Na, da sind wieder die vier Fragen. Also, was prüfe ich? Wie prüfe ich es? Woran erkenne ich, ob es passt? Und was tue ich, wenn es nicht passt? Also, und für jüngere Kinder können diese Fragen durch feste Symbolen, Piktogramme erinnert werden. Eine Lupe für einen Prüfgegenstand, ein Werkzeug vielleicht für eine Strategie, ein Häkchen für ein Kriterium, ein Stift für die mögliche Korrektur und, und. Jeder kann sich überlegen, was für Zeichen er benutzt. Aber hier gilt, die Bilder sind keine selbsterklärende Dekoration. Also sie erinnern an Handlungen, die gemeinsam vorher besprochen und aufgebaut wurden. Das ist und ganz geübt, wichtig. Ne?
Und ja, wahrscheinlich, was du auch schon gesagt hattest, also diese Routine dann nicht am Anfang gleich auf ein ganzes Arbeitsblatt anwenden, sondern dann gezielt auf Teile.
Genau, also ganz klar, lieber 3 Aufgaben wirklich kontrollieren, als 20 Aufgaben irgendwie nur noch so oberflächlich, ganz scheinbar, unscheinbar. Qualität geht auch hier vor Menge, ganz klar. Also und vor allem, wenn ich meine Routinen einbauen möchte, lieber ganz kleine Schritte, aber dafür gründlich.
Kommen wir mal zurück zu unserem Kind vom Anfang. Also steht nach wenigen Sekunden wieder vor dir und sagt, ich finde nichts.
Ja, vielleicht sollten wir uns dann nicht zuerst fragen, warum kontrolliert dieses Kind nicht ordentlich? Warum ist es zu faul zum Kontrollieren? Warum zu unaufmerksam? Also das sind meistens so die Gedanken, die man schnell bekommt irgendwie.
Also du würdest eher fragen, weiß das Kind überhaupt, was es prüfen soll? Kennt es die passende Strategie? Besitzt es das Wissen, um den Fehler überhaupt erkennen zu können?
Genau, also erst dann können wir wirklich angemessen reagieren. Vielleicht lautet der nächste Auftrag, prüfe diese 3 Minusaufgaben mit der Umkehraufgabe. Vielleicht lautet er, suche in diesen 4 Zeilen nur die Satzanfänge. Oder vielleicht sagen wir auch, zeig mir deinen Denkweg, erklär mir, wie du vorgegangen bist. Ich glaube, wir müssen uns die Aufgaben gemeinsam ansehen zum Beispiel und dann besprechen wir das gemeinsam. Das ist viel mehr wert als prüf nochmal.
Ja, ich würde sagen, das ist der entscheidende Unterschied. Also man schickt das Kind nicht einfach wieder zurück, sondern man entscheidet ja mehr oder weniger, welche Form von Unterstützung es jetzt tatsächlich braucht.
Ja, und langfristig bauen die Kinder auch ein Repertoire auf, an Strategien. Also sie lernen nicht nur, dass sie kontrollieren sollen, sie lernen, welche Strategie zu welcher Aufgabe passt, wo die Grenzen ihrer Kontrolle vielleicht liegen und auch wann sie sich vielleicht sinnvoll Hilfe holen müssen zum Beispiel. Auch das ist wichtig.
Also fassen wir mal zusammen. Kontrollieren ist eine anspruchsvolle, fachgebundene Handlung. Die Kinder müssen wissen, was sie prüfen, wie sie es prüfen, woran sie erkennen, ob eine Lösung zu dem Kriterium passt.
Ja, und diese Strategien entstehen nicht durch häufige Aufforderungen. Sie müssen erklärt, modelliert, gemeinsam geübt und schrittweise in die Selbstständigkeit überführt werden. Das ist echt wichtig.
Was ich auch noch heute gelernt habe, also vielleicht wusste ich schon, aber hab mir die Unterschiede nicht so klar gemacht. Also kontrollieren ist nicht das gleiche wie korrigieren oder überarbeiten. Und ja, so eine ernsthafte Kontrolle führt nicht zwangsläufig dazu, dass ein Kind jeden Fehler selbst findet.
Ja, weil wo ein Kind tatsächlich eine Aufgabe fachlich noch nicht beurteilen kann, braucht es Rückmeldung, es braucht Erklärung und manchmal auch einfach nur unsere Hilfe. Das ist wichtig.
Okay, also alle Lehrkräfte können aufatmen. Der Satz, kontrollier nochmal, muss nicht vollständig aus ihrem Unterricht verschwinden.
Nein, aber es muss weiter ergänzt werden, glaube ich. Und solange das Kind wirklich den Weg noch nicht selbst erkennt. Das ist wichtig, es reicht nicht.
Hm.
Also man muss wirklich ja, diese Aussage ergänzen, damit den Kindern klar ist, wo es lang geht. Ja, sag Kindern nicht nur, dass sie kontrollieren sollen. Bring ihnen einfach bei, wie, und erkenne, wann sie es noch nicht alleine können. Das ist unser pädagogischer Auftrag an der Stelle.
Hm. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Ich hoffe, dass wir wieder einen kleinen Impuls setzen konnten, was zum Nachdenken angeregt hat. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die wir bekommen. Und ansonsten von meiner Seite sage ich bis zur nächsten Folge nächste Woche.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast und folgt uns auf Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns mit euren Kollegen und Kolleginnen.